Ja, guten Morgen miteinander. Wir gehen in diesem Thema hier weiter, eine andere Sichtweise, und werden dabei die ersten Verse im 1. Korinther 4 miteinander anschauen. Dabei möchte ich gerne anknüpfen von dem, was Daniel am letzten Sonntag angesprochen hatte. Wir hatten da dieses Bild, und das ist ein Bild, das verschiedene Schritte aufzeigt. Es ist von Lukas Weber, er hat das entwickelt. Und ich möchte hier diese Schritte nochmals in Erinnerung rufen und gleichzeitig auch ermuntern, dass wir darüber nachdenken. Und Elisabeth hat mir auch die Erlaubnis gegeben, da einen Bezug zu nehmen, auch zu ihrem Leben. Etwas haben wir ja schon gehört. Wir sehen hier im ersten Schritt jemand vor dem Kreuz. Und ja, es ist der Moment, wo Gott zu einem spricht. Wir haben es von Elisabeth gehört, ja, vor einigen Jahren war sie da, sie hörte, und dann kam der Moment, als sie eine Entscheidung traf. Und diese Entscheidung, das ist die wichtigste Entscheidung vom Leben. Es gibt keine andere Entscheidung, die wichtiger ist. Es gibt wichtige Entscheidungen, aber das ist die allerwichtigste. Und so möchten wir im heutigen Morgen alle die einladen, die hier unter uns sind, welche jetzt da vor diesem Kreuz sind. Sie hören, haben schon viel gehört, aber es ist noch kein Entscheid gefallen. Natürlich sagen wir dir, entscheide dich jetzt, warte nicht. Aber es gibt auch noch die Gelegenheit, dass du zum Alpha-Life-Kurs gehen kannst. Der wird nämlich jetzt dann beginnen, im Oktober. Und da kannst du nochmals gut hinhören, da wirst du nochmals in diesen grundlegenden Schritten unterwiesen und dann ein wohlüberlegtes Ja. Das ist das erste Ja, das dann kommt. Und dieses Ja, das ist das alles Entscheidende. Das ändert alles in deinem Leben. Das hat alles geändert in meinem Leben. Das ist jetzt tatsächlich schon 40 Jahre her. Hat alles geändert. Und wenn ich eins nicht bereue, dann ist es diese Entscheidung. Nun haben wir aber gehört, das letzte Mal, es bleibt nicht bei diesem ersten Ja, sondern es braucht noch ein weiteres Ja. Das ist die Nachfolge. Und auch das haben wir bei Elisabeth gesehen. Sie hat sich nicht einfach gefreut und gesagt, ja, ich bin jetzt gerettet und habe das ewige Leben, wunderbar, ich kann mich jetzt so zurücklehnen, sondern sie ist in die Jugendgruppe gegangen, sie hat den einen oder anderen Anlass zum Weiterkommen besucht und schlussendlich sich entschieden für das Theologiestudium. Das heißt ein Ja für die Nachfolge. Ein Ja, um näher zu Jesus zu kommen. Ein Ja, um das Wort Gottes besser zu verstehen. Und das ist ein Ja, das immer wieder ein Ja braucht. Und da möchte ich alle die jetzt einladen, ja, die dieses erste Ja gemacht haben und sagen, ja, irgendwie merke ich, es fehlt noch so vieles. Geh weiter in dieser Nachfolge. Gib dein Leben ganz Jesus hin und sage, Herr, ich möchte da sein, ich möchte aufmerksam zuhören, was du mir sagen möchtest. Das ist ja immer wieder mal das Problem im Unterricht, wenn ich da meine Studenten habe, oder, und ich denke, ja, die sind an allem anderen, nur nicht am aufmerksam zuhören. Oder? Und dann am Schluss an den Prüfungen merke ich, ja, tatsächlich, die Aufmerksamkeit hatte zu wünschen übrig gelassen. Und so möchte Gott, dass wir aufmerksam sind, dass wir wirklich gut zuhören, was er uns sagen will. Und auch da gibt es ja verschiedene Angebote. Wir geben auch immer wieder Kurse, bei denen man hingehen kann, auch lernen kann. Täglich kannst du deine Zeit mit dem Herrn verbringen und er wird zu dir reden. Und dann gibt es natürlich noch das Bible College, St. Gallen. Ja, aber das Ziel, das Gott mit dir hat, das Ziel ist eben nicht, dass wir jetzt denken, ja wunderbar, wir ernähren uns jetzt gut geistlich, wir freuen uns am Herrn. Nein, er möchte dich und mich senden. Er will dich gebrauchen in seinem Reich. Er ist jetzt sein Reich am Bauen. Und du und ich, wir dürfen Teil sein davon. Er möchte, dass wir ihm dienen, dass wir ihm unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gaben zur Verfügung stellen. Damit er dich gebrauchen kann im Aufbau seines Reiches. Und diese Zeit, die mir noch bleibt, das wissen wir nicht. Niemand weiß, wie lange das wir noch hier sind. Aber die Zeit, die wollen wir ihm geben. Und über das wollen wir heute miteinander nachdenken. Und auch da sehen wir, oder haben wir jetzt das Beispiel gesehen bei Elisabeth. Sie geht jetzt. Sie ist berufen worden und macht den Schritt. Und genau da sehen wir auch diese zwei Aspekte drin. Das eine ist deine Entscheidung. Das andere ist Gottes Wirken. Und das ist immer wieder auch geheimnisvoll. Aber es braucht eine Entscheidung von dir. Gott wird dich nicht einfach irgendwie nehmen und irgendwo hinstellen. Sagen, so, jetzt mach. Sondern er möchte, dass du das freiwillig, aus Liebe zu ihm machst. Wirklich ganz aus deinem Herzen heraus. Nicht gezwungen, sondern freudig hingegeben. Ein klares Ja. Und Gott wird dir dann die Kraft dazu geben. Wir lesen im 1. Korinther, Kapitel 4, Verse 1 und 2. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig und treu ausführt. Paulus spricht hier vom Diener Christi sein. Er spricht davon, dass Geheimnisse ihm anvertraut worden sind. Nun, diese Geheimnisse sind im Worte Gottes. Die sind uns jetzt offenbar. Und der Paulus, er war treu als Diener unterwegs. Nun möchte der Herr, wie ich vorhin gesagt habe, dass du und ich, dass wir miteinander ihm dienen und hier unterwegs sind. Dass wir von ganzem Herzen das machen. Dabei haben wir ja auch ein Vorbild. Und unser Vorbild, das ist Jesus selber. Wenn wir gerade im Markus-Evangelium den Herrn Jesus anschauen, dann hat ja jedes Evangelium einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Aufgabe, um uns Jesus aus einer bestimmten Richtung zu zeigen. Und Markus zeigt uns Jesus als der Diener, der vollkommene Diener Gottes, der sich hingibt als Sündopfer. Und hier lesen wir dann auch im Kern, im Zentrum vom Markus-Evangelium, im Vers 43, Kapitel 10, wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Der Jesus sagt selber von sich, ich bin gekommen, um zu dienen. Nun ist mir schon bewusst, das ist jetzt nicht gerade sehr attraktiv, oder? Wenn ich jetzt sage, ihr solltet Diener sein. Ich meine, wer will denn heute Diener sein? Ich meine, deshalb haben wir ja auch ein K5-Leitertraining, oder? Und wir haben nicht ein B7-Dienertraining. Da hätte sich wahrscheinlich niemand angemeldet, oder? Bei einem solchen Training. Und doch sind wir berufen, Diener zu sein. Diener zu sein heißt doch, das eigene zurücknehmen und für den anderen da zu sein. Das ist der Kern von Diener zu sein. Und ich meine, ich kenne auch mich gut genug, oder? Wir sind von Natur aus, wollen wir eigentlich bedient werden, nicht Diener sein. Das liegt ganz tief in uns drin. Aber der Herr Jesus hat es uns vorgelebt. Und deshalb sind wir auch berufen dazu. Was immer wir tun, also auch leiten, eben als Diener zu leiten, dienend zu leiten, ist ganz wichtig. Wir sind nicht Herrscher, sondern Diener. Ich werde auf drei häufige Einwände eingehen, die da sind. Warum man eben nicht dient oder nicht so viel dient, wie eben das Potenzial da wäre. Der erste Einwand, das ist ganz ein typischer Schweizer Einwand. Wir Schweizer haben einfach nie Zeit. Ja, das ist in Südamerika ein bisschen anders, oder? Da ist dieser Einwand weniger stark. Aber bei uns ist immer so der Einwand, ja, ich habe keine Zeit, das noch nicht. Oder? Und manche gibt es auch, die sind jetzt so voll im Saft, wie man so sagt, in der Arbeit und sagen, ja, jetzt gerade habe ich keine Zeit, später dann. Jetzt diene ich dem Herrn in meiner Arbeit, muss meine Karriere aufbauen und da, natürlich dienen wir in der Arbeit dem Herrn. Ich diene auch in der Arbeit dem Herrn. Aber die Frage ist immer, ist es meine Karriere und mein Ich, dem ich hier diene? Will ich etwas sein? Und ist das jetzt alles, was mich erfüllt, wenn mich das total erfüllt und ich habe überhaupt keine Zeit mehr, um dem Herrn sonst auch noch zu dienen, dann ist einfach mal ein Fragezeichen zu setzen. Und so ist für mich die erste Frage natürlich, was ist denn überhaupt mein Lebensziel? Was will ich denn überhaupt mit meinem Leben? Will ich irgendwo mal CEO sein von einer Firma und möglichst viel Kohle verdienen? Oder will ich schlussendlich eben Gott gefallen mit dem, was er mir gegeben hat? Damit sage ich natürlich nichts eben gegen einen guten Beruf. Oder dass wir in unserem Beruf die Sache gut machen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber wichtig ist, wenn Gott dich beruft zu einer Aufgabe, die nur du tun kannst, dann ist es ganz wichtig, dass wir dann auch hinhören und dem Ruf folgen. Ich nehme als Beispiel den Matthäus. Das ist ganz spannend. Oder? Der Jesus kam zu ihm und sagte ihm, folge mir nach. Was hat der Matthäus gemacht? Er ist aufgestanden und ist ihm nachgefolgt. Nun, wer ist der Matthäus? Was hatte der für einen Beruf? Wisst ihr das noch? Zöllner, genau. Nun, man hat jetzt natürlich ganz ein schlechtes Bild von diesen Zöllnern, oder? Zöllner und Sünder, das ist mehr oder weniger dasselbe. Aber der Zöllner, jetzt einfach mal rein aus dem Beruf betrachtet, das war ein ganz toller, lukrativer Beruf. Die Zöllner der damaligen Zeit hatten ja die Aufgabe, eben die entsprechenden Gebühren und Zölle einzunehmen und dann schlussendlich weiterzuleiten an die Obrigkeiten. Das war also eine wichtige Aufgabe und die verdienten im Normalfall auch recht gut. Gut, manchmal verdienten sie eben noch mehr, weil sie noch ein bisschen für sich in die eigene Tasche nahmen. Und wir kennen den Zachäus, der war ein Oberzöllner. Aber wahrscheinlich war auch dieser Matthäus kein Armer, weil der hatte ja nachher Jesus und seine Kollegen eingeladen, auch zum Essen, so wie der Zachäus. Also der hatte wahrscheinlich doch ziemlich einen tollen, guten Job, würde man sagen heute. Und was macht er jetzt mit diesem Job? Ja, der lässt ihn einfach. Er sagt, das ist gar nicht mehr wichtig. Er hat irgendwie gemerkt, hey Jesus, das ist ja jemand ganz anders. Der möchte, dass ich ihm nachfolge. Da ist der ganze tolle Beruf und was ich alles verdiene, ist gar nicht mehr so wichtig. Und er ist ihm nachgefolgt. Er hat sogar ein Evangelium geschrieben. Oder? Wunderbar. Oder wenn wir daran denken, Jesaja bei seiner Berufung, Kapitel 6, Gott sagte oder fragte da, wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Und dann diese Jesaja. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, da. Ich stehe zur Verfügung. Und das ist die Frage, die Jesus dir heute Morgen stellt. Bist du bereit, stehst du zur Verfügung? Das ist deine Willensentscheidung. Da musst du sagen, entweder sagst du ja, nein, beziehungsweise wir Schweizer, doch, wir sagen nein. Das ist jetzt eben bei den Latinos ein bisschen anders. Die sagen dir nicht gerade ins Gesicht nein, sagen ja, mañana, also morgen. Und so sind in den Kulturen unterschiedlich, oder? Aber wir haben so verschiedene Möglichkeiten, wie wir schlussendlich eben etwas aufschieben und nicht ja sagen. Das ist die Frage, wie antwortest du, wenn der Herr dich fragt, wen soll ich senden? Bist du bereit? Sagst du ja? Oder auf was wartest du? Wartest du noch auf irgendetwas? Wartest du, dass du ein bisschen älter, reifer wirst? Wartest du eben, bis du ein bisschen mehr Zeit hast, weil du jetzt so beschäftigt bist? Die einen warten auf die Pensionierung, sagen, wenn ich dann pensioniert bin, dann, oder? Habe ich ja Zeit. Ich möchte einfach einladen. Ich habe wahrscheinlich das schon mal gesagt, manchmal wiederholt man sich ja. Ich möchte dich einfach einladen. Mach doch oder geh dann mal in die Stille, vielleicht heute Nachmittag, am Abend, und versuch doch mal mit dem Herrn auszumachen. Wir reden ja immer wieder mal vom Zehnten. Und da meinen wir automatisch natürlich den Zehnten von unserem Geld, das wir geben. Und wir wissen, das ist kein Gesetz im Neuen Testament, da haben wir keinen Zehnten in diesem Sinne als Gesetz, aber das ist vielleicht eine Richtschnur. Und so ist die Frage, bist du bereit, den Zehnten deiner Zeit, deiner täglichen Zeit, das kannst du selbst ausrechnen, von 24 Stunden der zehnte Teil, bin ich bereit, diese Zeit Jesus zu geben? Bist du bereit? Ich lade dich ein, mach das Experiment. Und man sagt von Luther, wenn der viel zu tun hatte, und der hatte immer 2 Stunden Zeit, quasi stille Zeit, oder mit dem Gebet und dem Lesen, wenn der viel zu tun hatte, dann sagt er, oh, ich muss unbedingt noch mehr beten. Ich muss 3 Stunden beten, sonst geht es nicht. Also wenn du sehr viel zu tun hast, dann musst du noch mehr Zeit dem Herrn geben. Das war die Logik von Luther. Und ich lade euch einfach ein, wenn ihr dem Herrn die Zeit gebt, dann werdet ihr sehen, wird der Herr euch anderes schenken. Ich habe mal gelacht, weil als wir mit Toffi gesprochen hatten, hat er gesagt, du, ich bete für dich für Zeitvermehrung. Das habe ich dann sehr speziell gefunden. Ich sage, danke, bete noch weiter. Und ich kann auch einfach sagen, es passieren auch da Wunder. Dass sie sagt, oh, da muss ich dieses und das andere und das jene noch machen und dann auf einmal gewisse Sachen lösen sich von selbst. Oder man braucht gar nichts allein. Also macht dieses Experiment. Gebt mindestens diese 10% pro Tag dem Herrn. Ich gebe einen weiteren Einwand. Das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Bei dem ich sage, ja, da, du kannst gut reden, oder? Du bist ja begabt, hast diese und diese Gaben. Oder der und der, der hat die und die Gaben. Aber ich weiß nicht mal, welche Gaben das ich habe. Nun, das ist übrigens ein Einwand, der ist schon ziemlich alt. Vor 3.500 Jahren hatte jemand auch so einen Einwand. Wisst ihr wohl, wen ich meine? Der Mose, genau. Der Mose, als der Herr ihn berufen hat, gesagt, ich bin kein Mann von guten Worten. Aber Apostelgeschichte sagt uns übrigens so nebenbei gesagt, dass er in allen Künsten, auch Redekünsten, unterwiesen worden war vom größten und weitesten, entwickelsten Kultur der damaligen Zeit. Und er sagte sogar, weißt du was, sende lieber einen anderen. Das ist so schön, da habe ich so meine Ruhe, da kann ich mit meinen Schäfchen, mit meiner Familie, meine liebe Frau, und ich will mir da keinen Ärger einhandeln jetzt, oder? Mit dem, ich weiß ganz genau, was mich dort erwartet, oder? Und vielleicht ist das bei uns auch so, oder? Dass eigentlich wir sagen, ja, es ist so ganz, ganz gemütlich jetzt, wieso soll ich mir da Ärger jetzt einhandeln und da einen Schritt wagen? Nun ja, also unruhige Zeiten, die kommen auf euch zu, das ist schon klar. Ich verspreche keine ruhigen Zeiten, oder? Und der Herr auch nicht, aber es sind spannende Zeiten mit Jesus. Nun ist es so, dass die Gaben, die Gott uns gegeben hat, eben ganz verschieden sind. Deshalb habe ich hier diesen Vers vom Kapitel 12, auch im gleichen Brief, 1. Korintherbrief. Er sagte, die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch derselbe. Das heißt, wir alle, die wir dem Herrn Jesus das Leben gegeben haben, haben den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist ist in dir, in deinem Herzen. Er wohnt dort. Und er hat dich begabt. Er ist derjenige, der dir die Gaben gibt. Nicht ein anderer Mensch. Gott selber gibt dir die Gaben. Und jedem gibt er die Gaben, wie er will. Und die sind alle verschieden. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Wir sind so verschieden. Jeder hat einen ganz anderen Gabenmix. Aber wisst ihr was? Das, was Gott dir gegeben hat, ist einzigartig. Niemand anders ist genau so begabt wie du. Mit genau diesem Mix. Und Gott will dich an einem bestimmten Ort verwenden, wo nur du ganz genau reinpasst. Manchmal wird das verglichen mit einem Puzzle. Ich glaube, der Daniel Horst hat das mal gebracht mit dem Puzzle. Du bist ein Puzzleteil und du passt genau an einem Ort rein, wo Gott es gedacht hat. Und das ist das Wunderbare. Dienstebenen sind ganz verschieden. Wir haben aber einen Herrn, den Herrn Jesus Christus. Er ist unser Herr, er führt uns. Das Wirken der Kräfte sind verschieden. Du kannst jetzt ja einwenden und sagen, das ist ja schön und gut, aber mir fehlt einfach die Kraft. Dann sage ich danke, schön, willkommen im Club. Manchmal sage ich auch, Herr, du musst mir die Kraft geben. Ich habe sie aus mir heraus auch nicht. Und dann wirst du sehen, er wird dir die Kraft geben, unabhängig vom Alter. Er wird dich befähigen. Gott ist jedoch derselbe, der alles in allen wirkt. Es geht einzig und allein darum, hast du das Vertrauen oder Glauben. Glauben ist Vertrauen. Wir sind aus Glauben gerettet worden. Aus Glauben leben wir jeden Tag. Und aus Glauben dienen wir dem Herrn Jesus. Das ist ganz wichtig, das ist die Grundlage. Aus dem Vertrauen heraus, dass Gott mit dir unterwegs sein wird. Und er hat dich begabt. Auch hier haben wir ja ein Team in der Stammi. Das ist die Dienstgruppe mit dem Urban. Sie machen immer auch wieder mal ein Dienstseminar, bei dem sie dir helfen, allenfalls eben Gaben zu entdecken und sie dann auch irgendwo einzusetzen. Ich komme noch zum dritten Einwand. Das ist jetzt wirklich der komplizierteste, der schwierigste. Ja, bin ich denn überhaupt würdig? Diesem Gott, der über allem steht, der heilig ist, bin ich denn überhaupt würdig, ihm zu dienen? Müsste ich nicht irgendwie einfach ganz hinten sitzen in der letzten Reihe und sagen, Gott sei Dank bin ich errettet, aber also dienen? Diesem Gott. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, mit dieser Frage umzugehen. Wir kennen, oder vielleicht viele kennen, vielleicht diese Liste im 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 8, wie denn die Diakone, und Diakone ist nichts anderes als Diener, wie die Diener denn sein sollen. Und wenn ihr die mal ganz ruhig durchlest, oder, dann könnte die schon fast angsteinflößend sein. Oder? Dann sagen, oh, ein Diener sollte das und das sollte er sein und das, ui, wie sieht das bei mir aus? Es gibt tatsächlich also Vorstellungen in der Bibel an uns, wie wir denn sein sollten. Aber wenn wir jetzt das Ganze anschauen, dann sind wir ja aus Glauben und aus Gnade gerettet worden. Also es war nicht unser Verdienst. Es war nicht so, dass wir würdig waren, gerettet zu werden, sondern ganz genau das Gegenteil. Und so ist es mit dem Dienst auch. Wir dienen dem Herrn Jesus Christus nicht, weil wir würdig sind, sondern weil wir Jesus lieben. Weil wir ihm zur Verfügung stehen möchten. Und da möchte ich einfach mal noch Beispiele bringen und dazu auch noch nur etwas kurz skizzieren. Und zwar, wenn wir hier die Zeitachse anschauen. Da gab es ja diesen Moment, bei dem wir unser Leben dem Herrn Jesus gegeben haben. So gibt es ein Leben vorher und ein Leben nachher, oder? Und wenn wir den Petrus jetzt mal anschauen, der Petrus war mit dem Herrn Jesus unterwegs. Und jetzt, als die kritische Stunde kam, das heißt hier jetzt das Beispiel Petrus, der war also bereits jetzt mit Jesus unterwegs. Und jetzt zeigt sich, dass dieser Petrus eine Schwachheit hat. Das ist nämlich die Menschenfurcht. Und jetzt bei diesem kritischen Moment versagt er. Jetzt könnte man sagen, ja gut, also dieser Petrus ist jetzt also gar kein würdiger Leiter, oder? Und was macht der Herr Jesus? In Johannes 21 könnt ihr das nachlesen. Jesus stellt ihn wieder her und sagt, weide oder hüte meine Lämmer. Und Petrus war nachher wirklich der führende Apostel. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Gott gebrauchte ihn. Also das ist der Petrus. Dann können wir mit dem nächsten weitergehen, der Paulus. Der Paulus, der hat ja von sich geschrieben im 1. Korinther 15, ich bin nämlich der geringste unter allen Aposteln, der es nicht wert ist, oder eben nicht, bin nicht würdig, Apostel genannt zu werden. Und jetzt sagt er, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das heißt, er hatte hier eine Vergangenheit, der Paulus, da hat er gewütet gegen die Gläubigen, hat den Tod und den Ruin von vielen Christus-Nachfolgern bewirkt und verantwortet. Dieser Paulus sagt, ich bin überhaupt nicht würdig. Gar nicht. Aber was sagt er? Doch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Beispiel. Und das ist das Heikelste. Das bin ich selber. Da kann ich sagen, ja gut, also eigentlich müsste ich auch ganz hinten irgendwo sitzen. Meine erste Ehe ist auch kaputt gegangen. Und da könnte man sagen, ja gut, also da ist keine Würde da. Also auch Versagen da im Leben. Das heißt, es gibt Versagen, die da sind. Es gibt Sachen, die natürlich gelaufen sind, bevor man zum Glauben gekommen ist, an deren Konsequenzen man nachher noch trägt, die man noch hat. Aber im Ganzen habe auch ich lernen müssen, es gibt dieses große Aber der Gnade Gottes. Und es ist so, dass meine Identität liegt eben nicht in mir. Liegt nicht in mir, dass ich in meinem Leben alles wunderbar gemacht habe. Meine Identität liegt ja in Jesus. Und in dem, dass ich in seiner Gnade nun wandeln darf. Und er mich so führen kann. So ist es auch bei dir, was immer auch deine Vergangenheit ist. Und da möchte ich auch noch etwas einzeichnen. Wir können sagen, ja gut, das ist vergangen oder Vergangenheit. Wie ist denn aber jetzt hier, währenddem ich unterwegs bin? Und wir reden jetzt hier mal von Schwachheiten. Und jeder von uns hat seine Schwachheit. Und da sage ich 1. Johannes 1, 9. Wenn wir zu ihm gehen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, um uns alle Ungerechtigkeit zu vergeben. Jetzt wollen wir das aber nicht verwechseln und sagen, ja, ist ja wunderbar, oder? Die Gnade, oder, steht über allem. Das ist grundsätzlich richtig. Was wir aber nicht sagen wollen ist, wenn wir jetzt hier als Gläubige willkürlich in Sünde verharren und keine Buße tun wollen über bestimmte Sünden, das geht nicht. Das kommt dann im nächsten Kapitel vom 1. Korinther 5, wo das dann behandelt wird. Das meine ich natürlich nicht. Also insbesondere dann die Zusammenfassung 11 bis 13. Könnt ihr dann zu Hause noch nachlesen. Das meine ich natürlich nicht. Oder also wenn jemand offen verharrt in einer Sünde und er will keine Buße tun darüber, das disqualifiziert für einen Dienst. Das ist auch klar. Aber wir reden nicht von dem. Wir reden von dem, wo wir selber immer wieder auch straucheln. Wo wir aber merken, es tut uns weh in unserem Herzen, weil wir den Heiligen Geist betrüben. Weil wir Gott betrüben und Buße tun und uns wirklich beugen unter Gott. Niemand von uns wird je hier perfekt sein und keine Schwachheiten. Auch der Petrus später hat er dann wieder mal geheuchelt, oder? Als nämlich da die von Jerusalem kamen, hat gesagt, oh nein, jetzt muss man sich von den Heiden absondern. Und der Paulus selber hatte ihm dann entgegengehalten und gesagt, du, also das ist dann gar nicht richtig. Oder wir sehen selbst, dieser große Petrus hatte noch seine Schwachheiten und so hat jeder von uns seine Schwachheiten. Aber bringen wir die immer wieder zu Jesus und erwarten wir von ihm, dass er uns hier weiterführt in der Heiligung. Das ist der Heiligungsprozess, da sind wir alle drin. Da bin ich auch drin, da seid ihr drin. Aber das soll uns nicht abhalten, um zu sagen, ja nein, ich bin doch nicht würdig. Jesus schickt jemand anderen, besseren. Nein, er will dich an einem ganz bestimmten Ort haben. Das ist ganz wichtig. Gut, ich habe jetzt diese Bedenken oder Einwände versucht darzulegen und wir machen mal mit dem Text noch weiter. Es geht hier jetzt um einen noch anderen Aspekt und zwar, haltet zwar nicht zu schnell, so. Ich lese weiter Vers 3, allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, was ich mir etwas zu Schulden gekommen lassen hätte, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Er spricht jetzt hier vom sich gegenseitig Urteil oder Verurteilen. Und er spricht hier vom Urteilen der inneren Motive, warum ich etwas tue. Und wenn du dich jetzt auf den Weg machst oder eben vielleicht jetzt im Vorfeld denkst, okay, ich mache mich jetzt auf diesen Weg, was denken denn wohl die anderen über mich? Das ist genau der erste Gedanke, den ich hier noch mitgeben will. Und da ist mir da dieser Buchtitel über den Weg gelaufen, habe den sehr passend gefunden. Was andere über mich denken, darf mich nicht mehr lenken. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Was andere über mich denken, darf mich nicht mehr lenken. Und es gibt dann genau solche Momente, wenn man wieder etwas unternimmt. Und vielleicht darf ich doch noch eine eigene Klammerbemerkung machen, als ich die ganzen Gedanken hatte mit diesem Bible College. Da habe ich manchmal auch gedacht, und wenn es nicht funktioniert, dann denken die an, ja, der träumt, der hat da wieder was spintisiert, oder? Und dann stehe ich dann schön blöd da, oder? Und da habe ich gesagt, nein, Herr, was andere über mich denken, soll mich nicht lenken. Ich möchte einfach das machen. Ich sehe das jetzt und ich mache es. Wenn es funktioniert, ist gut, und wenn nicht, ja, dann ist es auch gut. Einfach nicht auf die anderen schauen, sondern einfach weitergehen. Das ist ganz wichtig, aber in dieser Abhängigkeit vom Herrn Jesus, das ist wichtig. Dass wir einfach wissen, doch, wir sind jetzt in diesen Wegen, die der Herr will für mich. Und wenn es nicht dieser Weg ist, dann wird er mir zeigen, dass ich Korrektur machen kann. Das ist ganz wichtig. Von wem suche ich die Anerkennung? Und der Herr hat das ja sehr scharf auch verurteilt bei den Pharisäern, weil sie sich gegenseitig Anerkennung gesucht hatten. Aber ein weiterer Punkt, den ich hier noch ansprechen will, ist auch dann die Kritik. Weil die gibt es ja auch immer. Und gerade der Paulus im 2. Korintherbrief spricht ja davon. Der wurde ja auch kritisiert. Da haben sie, ich paraphrasiere jetzt, oder ich besetze das ein bisschen, sag, da haben sie gesagt, wisst ihr was, dieser Paulus, der kann ja nicht mal reden. Da haben sie gesagt, du weißt ja, sag mal dem Paulus, der soll mal zuerst ein Rhetorikseminar da in Athen machen, oder? Dann soll er dann wiederkommen. Das haben die von Paulus gesagt. Und dann ist die Frage, ja, wie gehe ich denn jetzt mit Kritik um? Eventuell habe ich auch Angst vor Kritik und mache deshalb keinen Schritt. Was immer du machen wirst, es wird immer solche geben, die dich kritisieren. Da kannst du davon ausgehen. Die Frage ist, was wir jetzt tun mit dieser Kritik? Es gibt natürlich jetzt diese Leute, die sagen, weißt du was, das ist ganz einfach. Ich überhöre das. Ich lasse es gar nicht an mich ran. Ich kenne solche Leute, die Kritik, also ich rede nicht von hier, sondern von anderen. Das geht hier rein, da wieder raus, oder? Und sagen, das ist biblisch, oder? Ich würde jetzt mal sagen, man soll Kritik ernst nehmen, oder? Mal zuhören und dann wirklich prüfen und dann das machen, was der König Hiskia gemacht hat mit diesem Brief vom Rabschake, oder? Der hatte dann mehr oder weniger gesagt, wisst ihr was? Glaubt ja nicht, dass euer Gott euch helfen kann. Schaut mal die anderen, oder? Und dann ist er zu Gott gegangen. Gesagt, jawohl, das stimmt. Aber, du bist stärker. Und so ist es wichtig, dass wir mit dieser Kritik zu Gott gehen und sagen, Herr, stimmt das? Ist da was dran? Wenn ja, will ich lernen. Wenn nein, dann lege ich es bei dir ab. Ernst nehmen, prüfen. Ganz wichtig. Es gibt noch einen dritten Punkt hier in diesem Selbstvorwürfe. Ja, das hätte ich doch jetzt noch besser machen können. Ach, warum habe ich das und das nicht gemacht? Und die zerfleischen sich fast selbst mit irgendwelchen Selbstvorwürfen. Auch das, wenn es was gibt, wo man noch lernen muss, jawohl, das müssen wir immer. Dann einfach wieder zurücklegen, weitergehen. Geh in der Gnade weiter. Zerfleische dich ja nicht mit irgendwelchen Selbstvorwürfen. Und was ganz wichtig ist, Jesus sieht ins Herz. Und wenn andere sagt, ja, du machst das aus diesen und diesen Gründen, prüfe diese Kritik, lege es vor dem Herrn ab. Er kennt dein Herz. Was immer du hier auch unternimmst, mach es eben für ihn. Ich will weitergehen, 1. Korinther 4, 5, diesen Vers noch lesen. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Also ganz klar, wir überlassen die Motive dem Herrn. Und er ist der, der uns beurteilen wird. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Ich möchte zum Schluss hier, wenn er dann will, jawohl, die Frage noch aufwerfen, ja, wenn ich mich jetzt so auf den Weg mache, bringt denn das überhaupt etwas? Was habe ich denn allenfalls davon? Und da sehen wir schon wieder, schon die Frage ist natürlich ein bisschen egoistisch vom Ansatz her, aber es ist doch eine gute Frage. Wir sollen nämlich doch hinschauen, eben zum Ziel. Und da, auch in dem 1. Korintherbrief, Vers 58, Kapitel 15, werden wir ja klar hingewiesen, ich kürze das jetzt gerade ab, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Er wird euch entsprechend die Anerkennung geben. Auch wenn niemand für deinen Dienst irgendeine Anerkennung hat, der Herr wird es sehen. Und zu seiner Zeit wird er öffentlich die Anerkennung geben. Aber jetzt schon, das kann ich selbst bezeugen, jetzt schon haben wir einen innerlichen Reichtum, einen innerlichen geistlichen Reichtum, nämlich zu wandeln mit dem Herrn im Wissen, ja, ich gehe jetzt einfach diese Schritte im Glaube und ich bin unterwegs mit ihm, beschäftige mich auch mit seinem Wort. Das gibt so einen Reichtum in unserem Herzen. Das kann man gar nicht vergleichen, eben mit Gold und Silber. Das ist ein Reichtum, der geht weit über das hinaus, was die Welt anbieten kann. Bereits schon jetzt. Und zu wissen, ich bin bewahrt, in dieser Zuversicht, in diesem Frieden unterwegs zu sein. Und in der zukünftigen Welt, wenn der Jesus wiederkommt, wenn wir einmal vor dem Herrn Jesus sind, dann zu hören, ei, du guter und treuer Knecht, das wäre das Schönste. Und genau für das Ziel wollen wir doch leben, dass wir einmal bei ihm sind und er dir sagen kann, ei, du guter und treuer Knecht. Das wäre das, was ich für mich wünsche und für euch wünsche.